Zuerst waren es 50 und dann waren es 45, dann waren es 40 und weil das so gut funktioniert hat, macht er einfach weiter und fordert dann 30, 20 und am Schluss sind es nur noch 10. Das ist mal ein ganz schönes Gebet, finde ich, mein lieber Mann. Also man könnte sagen, Abraham war erfolgreich, hat ganz schön weit runtergehandelt, von 50 auf 10. Was für ein Gespräch, das er da mit Gott führt. Ich finde es jedes Mal, wenn man diese Geschichte hört, wieder interessant, was da so passiert zwischen den beiden. Dass der Abraham so, man kann ja sagen, frech ist eigentlich und Gott versucht runter zu handeln, immer weiter runter. Er probiert quasi, wie weit man das ausreizen kann. Er erinnert Gott daran, dass wenn er ein Gott der Gerechtigkeit sein will, dann kann das noch nicht sein, dass er wegen 50 diese Stadt Sodom vernichtet und handelt ihn runter bis auf 10. Ist es nicht anmaßend, wenn man so betet, wenn man so mit Gott spricht? Darf man so mit Gott reden? Ihm sagen, hey, das, was du eigentlich vorhast, das ist eigentlich nicht richtig. Zumindest nicht um 50 willen. Reden Sie so mit Gott, wenn Sie beten. Sagen Sie manchmal Gott, also hör mal her, so und so stelle ich mir das vor. Kann man das machen? Ich finde, wenn ich diese Geschichte höre, oder vielleicht macht das diese Geschichte, dieses Gespräch auch so besonders, das klingt so ein bisschen, ja, wirklich anmaßend oder fast so überheblich, was der Abraham da macht. Wie wenn er Gott vorschreiben müsste, was er zu tun hat. Das gibt diesem Gebet so ein bisschen seinen Charakter. Interessant, finde ich. Wie wird sich das denn heute anhören, wenn wir so beten würden? Wenn wir Gott sagen würden, was wir meinen, was er zu tun hat? Würden wir vielleicht sagen, du Gott, guck doch mal hin, also dass so viele Menschen in Afrika ist, kein Getreide kriegen, weil irgendjemand meint, Krieg führen zu müssen, das kann dir als Gott der Gerechtigkeit doch nicht recht sein. Da musst du doch jetzt eigentlich was tun, oder? Und dann guckst du mal uns an. Bei uns kommt es ja auch an. Wir haben auch alle völlig unverschuldet Sorge, wie es werden wird, wie die Preise sich entwickeln, ob es ein kalter Winter wird, das kann dir doch nicht recht sein. Da musst du doch was tun. Du kannst schon nicht dafür sorgen, dass der Unschuldige leiden muss. Auch wenn du nur ein paar findest, die damit zu dir kommen, das muss doch reichen, wenn du ein Gott der Güte und der Gnade sein musst, oder? So wird sich das vielleicht heute anhören. Ist nicht in gewisser Weise überheblich, wenn wir meinen, Gott in seinem Vorhaben ändern zu wollen? Müsste eigentlich nicht Gott harsch reagieren in diesem Gespräch mit Abraham und Abraham mal zeigen, wer hier in dieser Unterhaltung Gott ist und wer der Bittende ist. Es ist spannend, denn Gott geht auf jede einzelne dieser Bitten ein. Er lässt sich runterhandeln. Es ist ein Gespräch, das, ich finde, es ist fast auf Augenhöhe. Manchmal hat man sogar das Gefühl, der Abraham gibt vor, was in dem Gespräch läuft. Er drückt die Zahl der Gerechten so runter und Gott lässt es mit sich machen. Er lässt mit sich verhandeln. Ein wirklich erstaunliches Gebet, finde ich. Ein wirklich erstaunliches Gespräch. Und jetzt lege ich uns als Predigtext noch eins daneben, wo Jesus auch das Gebet behandelt und wo er gleich zwei Möglichkeiten zu beten nebeneinander stellt. Und bei beiden machen Menschen auch eine Rechnung mit Gott auf. Ein bisschen ähnlich wie der Abraham. Diesmal geht es nicht darum, dass sie ihm runterrechnen, wie viel Gerechte es denn doch braucht in so einer Stadt, um sie zu verschonen, sondern sie rechnen ihm was vor, dass sie selber verschont werden. In Lukas 18, Vers 9 bis 14 steht dieser Text von den zwei Betern. Da sagt Jesus zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und die anderen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, wie die Räuber, die Ungerechten, die Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne. Er wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern er schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, jener aber nicht. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Zwei Beter, liebe Gemeinde, die Jesus in dem Gleichnis ganz bewusst nebeneinander hinstellt. Zwei Arten, mit Gott zu reden. Und wenn man jetzt diese Geschichte von Abraham im Ohr hat, dann kann man überlegen, wem steht eigentlich Abraham näher von diesen beiden? Es ist interessant, die beiden Beter, die Jesus da darstellt, die rechnen beide Gott etwas vor. Der Pharisäer, der rechnet Gott vor, was er bei sich entdeckt an guten Taten. Und er entdeckt tatsächlich einiges. Er hat manches, auf das er stolz sein kann. Da muss er gar nicht lange drüber nachdenken. Es ist wirklich toll, was er da leistet mit dem Fasten und mit dem Beten und mit dem Spenden und so weiter. Und das alles sagt er Gott, wie gut er ist. Er blickt auf das, was er kann und was er tut, legt es Gott im Gebet hin und dann sagt er, und deshalb musst du doch mir Gerechtigkeit schenken, weil ich das alles schaffe. Gott ist in diesem Gebet quasi wie der Unterzeichner, der ihm bestätigen soll, dass alles das, was er ihm da jetzt aufgezählt hat, in Ordnung war. Dass er sich das verdient hat, diese Gerechtigkeit. Er braucht Gott eigentlich nur noch als der, der es bestätigt, der ihn selber bestätigt. Und daneben gibt es dann diesen Pharisäer, der macht auch eine Rechnung auf, aber seine Rechnung endet im Minus für ihn selber, denn er hat Schuld vor Gott. Er hat nichts, auf das er sich berufen kann. Er steht in Gottes Schuld. Und deshalb spricht er ganz anders mit Gott. Er sagt nur einen einzigen Satz. Und das ist nicht mal sein eigener Satz. Das ist ein Zitat aus Psalm 51, den hat David schon so gesprochen. Er sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Im Psalm 51 heißt es, Gott sei mir gnädig. Und er selber setzt noch dieses Wort Sünder dazu. Ich bin der Sünder. Ganz interessant, wenn man es im Griechischen anguckt, wird es noch spannender, denn diese Satzstellung, wie das im Original ist, da heißt es eigentlich, Gott sei gnädig mir, dem Sünder. Auf der einen Seite steht Gott, auf der anderen Seite, ganz weit weg, steht er und zwischendrin die Gnade, die er braucht, um die er bittet. Ein ganz anderes Gebet. Wer ist Gott in diesem Gebet? Für diesen Zöllner ist Gott der, der Gnade schenken kann, der sie genauso aber auch verwehren kann. In dem Gleichnis malt uns Jesus zwei Beter vor Augen, die ganz unterschiedlich vor Gott stehen, weil ihre Haltung eine andere ist. Sie sehen, Gott hat eine andere Rolle in ihrem Gegenüber, in ihrem Gespräch. Und darum geht es mir heute, wenn ich über das Gebet noch was sagen möchte. Ich glaube nämlich, dass wir dafür für unser Gebet ganz viel lernen können. Ich habe so ein bisschen als Überschrift das mit Ehrfurcht beten als Thema über diese Predigt geschrieben. Mit Ehrfurcht beten. Dafür ist ganz wesentlich, welche Rolle hat Gott in meinem Gebet? Als wen sehe ich Gott, wenn ich zu ihm bete? Eben nicht als der, der gefälligst das tun soll, was ich für richtig halte oder was nach meiner Sichtweise bei mir rauskommt, sondern mit Ehrfurcht beten heißt, ich sehe Gott als den, der über mir steht, der alle Macht hat, der heilig ist, so wie wir es gerade gesungen haben, heilig, heilig. Der gnädig ist, weil er es will und nicht, weil er es muss oder weil er sollte, weil ich denke, dass meine Taten das ihn dazu verpflichten können. Ehrfurcht heißt, ich stelle mich unter Gott im Gebet. Und es zeigt sich im Gebet, wie wir Gott wahrnehmen, ob wir ehrfürchtig auf ihn blicken. Ich finde es manchmal ganz interessant, wenn man in solchen Runden ist, wo man miteinander betet, wo unterschiedliche Leute sprechen, da merkt man manchmal schon an dem, wie man Gott anspricht, welche Haltung Gott gegenüber dahinter steckt. Oder mit welchem Blick derjenige jetzt auf Gott blickt. Mich beeindruckt es immer wieder, wenn ich dann höre, dass jemand zum Beispiel Gott anspricht mit den Worten, mein Herr und Heiland. Das sind irgendwie Worte, die sind mir jetzt nicht ganz so flüssig in meinem Gebetssprache, gehen nicht ganz so flüssig über die Lippen. Und trotzdem beeindruckt mich das, wenn jemand sagt, ja, Gott ist mein Heiland. Das sagt doch ganz viel aus, als wen er Gott sieht. Ist mir lieber, als wenn man sagt, Herr, lieber Gott, das klingt so ein bisschen ja, so verniedlichend, aber da merkt man schon, was für eine Haltung dahinter steckt. Welche Haltung haben wir eigentlich, wenn wir vor Gott treten im Gebet? Ehrfurcht als Haltung vor Gott ist was, das man sich vielleicht einfach nur wieder neu bewusst machen muss. Wir haben vorher gesungen nach dem Psalm, das finde ich, das vergisst man manchmal so ein bisschen, wenn man viele Gottesdienste erlebt, dass wir nach dem Psalm eigentlich immer singen, er sei dem Vater und dem Sohn. Wir singen also, dass wir Gott die Ehre erweisen wollen. Mitten im Gebet, zwischen Psalm und Eingangsgebet, singen wir das, dass wir Gott ehren wollen. Und das ist vielleicht für manche irgendwie eine alte Strophe, die man halt mitsingt, aber da steckt viel drin. Wir wollen Gott ehren. wenn wir vor ihn kommen. Das kann man sich eigentlich jeden Sonntag neu, wenn man das erst seit dem Vater singt, bewusst machen, dass wir mit Ehrfurcht vor ihn treten wollen. Und ich finde, man sieht gerade an dem Beispiel von dem Zöllner aus dem Gleichnis Jesu und auch an Abraham, wie das im Gebet sein kann, wenn man mit Ehrfurcht vor Gott tritt. Wenn Beten eben nicht eine Pflicht ist und wenn Beten nicht das ist, dass man Gott was vorschreibt, was er zu tun hat, sondern diese beiden Beter, der Zöllner und Abraham, die zeigen, dass für sie dieses Gebet ein Gespräch, eine Begegnung mit dem Höchsten ist. Es ist Gott, mit dem wir reden, wenn wir beten. Ist uns das eigentlich bewusst? Es ist Gott. Es ist der, der so heilig ist, dass die Juden sich nicht mal trauen, seinen Namen auszusprechen. Aus Sorge, dass seine Heiligkeit, wenn sie das falsch machen, dann nicht gerecht, dass sie dann nicht gerecht werden. Es ist der, zu dem viele in der Welt meinen, nur über Vertreter sprechen zu dürfen, weil er so heilig, so groß, so wichtig ist. Und wir dürfen ganz direkt mit ihm sprechen. Es ist der Schöpfer dieser Welt, der über allem steht und der bis in die Ewigkeit sein wird, zu dem wir reden, wenn wir beten. Es ist Gott, der Erfinder und der Vollender allen Lebens, den wir anrufen im Gebet. Vielleicht müssen wir uns das immer wieder nur neu bewusst machen, dass Gebet ein Reden des Herzens mit Gott ist. Mit Gott. Ich habe mir das mal versucht, ein bisschen bewusster zu machen und habe mir mal vorgestellt, wie wäre es denn eigentlich, wenn ich die Handynummer vom Bundeskanzler hätte? Ja, und die Gewissheit, dass immer, wenn ich da anrufe, dann geht er auch ran, dann habe ich den Direktkontakt zum Bundeskanzler. Wenn ich das hätte, ich vermute mal jedes Mal, wenn ich diesen Knopf drücken würde und den Bundeskanzler anrufen würde und mal fragen würde, was wir da so zu besprechen haben, dann würde ich das mit einer gewissen Ehrfurcht tun. Einfach nur, weil ich weiß, das ist jetzt nicht irgendjemand, sondern das ist jemand Wichtiges, mit dem ich da spreche, den ich vielleicht auch gerade jetzt die Zeit beanspruche oder seine Aufmerksamkeit beanspruche. Ja, um wie viel mehr muss ich mir eigentlich bewusst machen, dass ich, wenn ich meine Hände falte und bete, mit dem Herrn der Welt spreche? Jedes Mal neu gewährt er mir seine ganze Aufmerksamkeit. Das allein, wenn ich mir das klar mache, muss doch eigentlich schon dazu führen, dass ich ehrfürchtig vor Gott stehe. Der Zöllner in diesem Gleichnis, dem merkt man das an, finde ich. Der steht mit Ehrfurcht vor Gott, weil er ganz genau weiß, vor wen er tritt mit seiner Bitte. Er weiß, er bittet um Gnade. Er macht nicht viele Worte, aber er bittet um Gnade, weil Gott sie ihm geben kann. Der Pharisäer, der bittet so nicht. Der präsentiert Gott seine Sicht und weiß, dass sein Gott dann eigentlich nur einen Haken drunter machen muss. Und bei Abraham, da könnte man jetzt meinen, naja, der ist schon auch ganz schön herausfordernd mit dem, was er bittet, dass er solche Forderungen an Gott stellt, ihn so runterhandelt. Aber ich finde, wenn man genau hingehört hat in dieser Geschichte, dann hat man zwischendurch auch immer wieder gehört, dass aus dem, wie Abraham mit Gott spricht, doch auch diese Ehrfurcht herauszuhören ist. Da sagt er nämlich zwischendurch, ach Herr, ich sehe, ich habe mich überwunden zu reden mit dem Herrn, obwohl ich Erde und Asche bin. Er weiß sehr wohl, dass er als Mensch vor Gott tritt mit diesen Forderungen und dass er eigentlich das Recht gar nicht hat, solche Forderungen zu stellen. Dann sagt er an der zweiten Stelle, zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede. Abraham steht nicht hin vor Gott und fordert, sondern jedes Mal, bevor er eine neue, niedrigere Zahl ins Spiel bringt, entschuldigt er sich fast dafür. Abraham steht ehrfürchtig vor Gott. Deshalb finde ich dieses Gespräch von Abraham mit Gott nicht anmaßend und nicht überheblich, weil man diese Ehrfurcht daraus spüren kann. Er sagt Gott nicht, was er zu tun hat. Er bittet. Das ist mir wichtig, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren bei unseren Gebeten. Auch da, wo wir um große Sachen bitten, dass Gott uns von Schuld befreit zum Beispiel oder dass er in unserer Welt eingreift, oder dass er jemand heilt. Oder vielleicht auch ganz banale Dinge, wie dass er schönes Wetter schenkt, wenn wir es doch brauchen. Wenn wir mit Ehrfurcht vor Gott treten, ist das anders, als wenn wir fordernd vor Gott treten. Mir war das mal ganz eindrücklich. Vor einigen Jahren, da haben wir ja als Gemeinde um Heilung gebeten. Bei jemand, der sehr schwer krank war, da haben wir uns gesammelt am Bett. Und mir ist ein Gebet, da haben viele Leute gebetet. Und eins davon ist mir aber mal in Erinnerung geblieben, das weiß ich noch. Da hat nämlich jemand gebetet, ganz selbstbewusst ist er aufgetreten und hat er gebetet, ja, diese Krankheit sei nicht zum Tode, sondern in der wird sich Gott seine Größe zeigen und da braucht man sich keine Sorgen machen. Und irgendwas, ich weiß noch, da bin ich heimgefahren und irgendwas hat, ja, da war ich nicht ganz, irgendwie hat mich das aufgewühlt, dieses Gebet, und ich habe da noch länger drüber nachgedacht. Und ich würde heute sagen, ja, das war wahrscheinlich diese Haltung des Gebets, dass derjenige gemeint hat, er kann Gott sagen, was er zu tun hat. Das hat mich gestört in dem Gebet. Das ist nämlich was anderes, als wenn man vor Gott tritt und ihn bittet, dass er heilt, aber letztlich ihm das überlässt. Die Krankheit hat nicht, die hat zum Tode geführt. Es war also nicht so, dass das Gebet von dem sich erfüllt hat. Gott hat letztlich das letzte Wort. Und das finde ich wichtig, dass wir mit dem auch ins Gebet gehen, mit der Gewissheit, dass Gott letztlich entscheiden darf. Und wir die sind, obwohl wir viel vielleicht vorzubringen haben und viele gute Gründe Gott sagen könnten, letztlich heißt ehrfürchtig beten, dass wir es ihm überlassen, was er tut. Uns ihm eben nicht vorschreiben. Sonst nämlich, wenn man nicht ehrfürchtig vor Gott tritt, dann kann es ganz schnell passieren, dass unsere Bitten viel mehr zu Befehlen werden Gott gegenüber. Und das wäre nicht gut für unser Gebet. Ehrfürchtiges Beten dagegen ist so, wie der Zöllner gebetet hat oder wie eben Abraham gebetet hat. Und dabei heißt Ehrfurcht jetzt nicht, dass wir uns zurückhalten müssten oder dass wir uns klein machen müssten. Und das sehen wir ja an diesem Abraham so schön. Der hält sich nicht zurück. Und der macht sich ganz sicher nicht klein mit seinen Forderungen, sondern der stellt wirklich mutige Forderungen. Und trotzdem tut er es ehrfürchtig. Er traut sich Gott dazu, so mit Gott zu sprechen, weil er in Ehrfurcht vor Gott steht. Weil er die Autorität anerkennt, dass letztlich Gott entscheidet, was er tut. Und dann ist dieses Gebet nämlich auf einmal ein Gespräch, in dem unheimlich viel gesagt werden kann. Sogar ein Verhandeln darum, was die gerechte Strafe nur bei wenigen schon auszusetzen. Das, was Abraham betet, ist nicht anmaßend, weil er es mit Ehrfurcht vor Gott trägt. Diese Haltung, und das ist mir wichtig, das euch mitzugeben heute, liebe Gemeinde, die macht im Gebet so unheimlich viel möglich. Weil wenn wir ehrfürchtig vor Gott treten, kann unser Gebet gar kein überhebliches werden. Gar kein zu forderndes werden. Es gibt kein Gebet dann mehr, das zu nervig ist oder zu penetrant vor Gott. Oder das einen in die Gefahr bringt, klammheimlich Gott zur Marionette machen zu wollen, weil die Ehrfurcht das nicht zulässt. Wenn wir die Ehrfurcht mitbringen, wenn wir ins Gebet gehen, dann passiert das ganz automatisch nicht. Ich will euch das mit einem kleinen Beispiel vielleicht verdeutlichen. Es war der 28. Mai in diesem Jahr 2022 in Paris im Stade de France. Gerade eben hat Real Madrid mal wieder die Champions League gewonnen. Vielleicht erinnern Sie sich noch dran, falls es jemand geguckt hat. Es war ein spannendes Spiel. Real Madrid hat gegen Liverpool gewonnen mit einem Kraftakt, denn sie waren eigentlich die schlechtere Mannschaft. Und dann gibt es zwei Gespräche hinterher nach diesem Spiel, die im deutschen Fernsehen übertragen worden sind. Toni Kroos, unser deutscher Spieler beim Real Madrid, der hat gerade zum 5. Mal die Champions League gewonnen, das hat noch kein Deutscher vor ihm geschafft. Und zum 1. Mal war aber seine Familie mit dabei, das ihm viel bedeutet. Und er schnauft noch vom Spiel und hat die Medaille umhängen und geht so über den Platz. Und dann kommt als erstes ein Reporter vom ZDF zu ihm, der fragt ihn als erstes, ob er denn überrascht war, dass seine Mannschaft so schlecht gespielt hat. Und dann fragt er als zweites, warum sie denn so deutlich schlechter waren als der Gegner. Und daraufhin sagt Toni Kroos, also er sagt da jetzt gar nichts dazu, das sind zwei Scheißfragen, man hätte sich in 90 Minuten auch andere Fragen überlegen sollen und er geht einfach weg. Ist ziemlich berühmt geworden, dieses Interview, weil es so skandalös war und man hat sich hinterher überlegt, warum ist das so, warum hat er so reagiert und so. Interessant ist, wenn man ein bisschen weiter guckt, dann geht er genau zum nächsten, zu einer Reporterin auch vom deutschen, das ist ein Internetfernsehen, die fragt ihn als erste Frage, ob er ihn jetzt nach dem 5. Titel mit Sir Tony anreden müsste. Und als zweite Frage fragt sie ihn, was es ihm bedeutet, dass seine Familie heute zum 1. Mal mit dabei ist. Und es entwickelt sich ein richtig gutes Gespräch, wo man über alles Mögliche spricht und dann eben auch über das Spiel und warum auch vielleicht Real Madrid nicht so gut war. Auf einmal ist ein Gespräch entstanden und das fand ich interessant. Diese Szene ist so diskutiert worden und ich finde, dass der Grund, warum am Anfang bei diesem ersten Gespräch überhaupt kein Gespräch draus geworden ist, der liegt auch da drin, dass dieser Reporter vor Toni Kroos hingestanden ist und sein Programm durchgezogen hat. Er hat gedacht, er muss jetzt als deutscher Reporter kritisch nachfragen. Das ist seine Aufgabe, warum sie so schlecht waren. Und das tut er und damit hat er dieses Gespräch versucht zu öffnen und es hat nicht funktioniert. Und die andere hat erstmal Ja, mit Sir Tony drückt man ein bisschen schon auch den Respekt aus, den man vor dieser Leistung hat. Ich glaube nicht, dass der Tony Groß eine Bauchpinselei braucht, aber auf jeden Fall hat sie einen Gesprächseinstieg gefunden, dass auf einmal ein Gespräch stattgefunden hat. Vielleicht hilft uns das ein bisschen. Wenn wir ehrfürchtig vor Gott treten, dann ist ein Gespräch möglich, wo alles reinpasst. Wo es kein Thema gibt, das man aussparen müsste. Und das ist mir heute wichtig, dass ihr das heute so hört. Nicht als Ermahnung, sondern als Ermutigung, ehrfürchtig zu beten. Weil diese Ehrfurcht im Gebet ganz, ganz, einen ganz großen Raum eröffnet, ganz viele Möglichkeiten aufmacht. Wenn du nämlich ehrfürchtig vor Gott trittst, dann kannst du ihm auch dein Unverständnis sagen über das, was in der Welt passiert oder was dir passiert. Und es wird nicht überheblich werden, wegen der Ehrfurcht. Wenn du ehrfürchtig vor Gott trittst, dann kannst du ihm sagen, was deiner Ansicht nach in dieser Welt ganz anders laufen müsste. Und es wird trotzdem nicht bestimmend, wegen der Ehrfurcht. Wenn du ehrfürchtig vor Gott trittst, dann kannst du ihm dein Herz ausschütten. Dann kannst du ihm auch alle Klage bringen. Auch schwere Dinge bringen, die dann raus müssen. Und es wird nicht anklagend werden, Gott gegenüber, wegen der Ehrfurcht. Und wenn du ehrfürchtig vor Gott trittst, dann kannst du ihm auch deine Schuld bekennen, ganz offen. Und du brauchst nichts von dem aufbauen, was du gut hinbekommst, um dich selber zu rechtfertigen. Du bist auch mit Schuld kein schlechter Christ in Gottes Augen. Die Ehrfurcht macht dein Gebet zu einem wirklich persönlichen Gespräch mit dem Herrn aller Herren, dem Schöpfer und dem liebenden Vater. Dann werden deine Gebete anders werden. Das behaupte ich jetzt so. Ehrfürchtig zu beten heißt dann automatisch auch ganz offen beten zu können, ohne Sorge, dass man was Falsches sagt oder was Unangemessenes sagt. Dann auf einmal ist dein Gebet ein ganz freies Gebet. Das ist die Chance der Ehrfurcht im Gebet. Die ist wichtig und wertvoll. Und zum Schluss möchte ich euch einfach noch 4 Tipps mitgeben, was man vielleicht mitnehmen kann, um sein eigenes Gebet diese Ehrfurcht mit hineinzunehmen. Und merkt euch von den 4, die ich jetzt sage, nur einen, das reicht schon. Manchmal sind 4 Tipps zu viel, merkt euch nur einen. Ein Tipp könnte sein, schau auf die Vorbilder, die du hast im Gebet. Vielleicht hast du auch jemanden, wo du sagst, wenn ich den beten höre, das beeindruckt mich. Dann guck dir das mal an, was da dahinter steckt. Und vielleicht mach's auch ein bisschen nach. Das ist durchaus erlaubt. Man kann auch auf die Vorbilder schauen, die wir in der Bibel haben. Wenn man mal anguckt, wie David betet, wie Abraham betet, wie Mose betet oder auch in Jeremia, der oft auch hadert, einfach mal abgucken, wie die beten. Das kann helfen, dass wir ehrfürchtig vor Gott treten, weil es andere eben auch schon mit ihren Worten so getan haben. Oder vielleicht auch mit ihren Haltungen. Also mir hilft es manchmal auch. Ich habe bei mir so eine kleine Gebetsecke in meinem Wohnzimmer, wo ich mir einen ganz einfachen Ikea-Hocker, ja, so einen Ikea-Tritt, den habe ich mir hingestellt und das ist mein Gebetsort, wo ich manchmal einfach auch nur hinknie. Und schon allein im Knien zu beten, ändert was, wenn ich dann spreche anders mit Gott. Vielleicht hilft auch das. Also Vorbilder anschauen und ausprobieren. Tipp 1. Tipp 2 ist der, lies zuerst in der Bibel, bevor du ins Gebet gehst. Ich habe das oft früher andersrum gemacht. Ich habe oft erst gebetet und dann die Bibel gelesen, weil ich gemeint habe, dann habe ich alles gesagt und dann bin ich bereit für das, was in der Bibel kommt. Aber mittlerweile mache ich es andersrum, weil man, wenn man in der Bibel liest, entdeckt, wer dieser Gott ist, zu dem ich dann spreche. Dann wird mir das nochmal deutlicher, wer dieser Gott ist, was er vielleicht schon getan hat oder als wer er sich mir zeigt und dann spreche ich anders mit Gott. Also vielleicht auch das ein Tipp, zuerst einen Bibeltext lesen und dann ins Gebet gehen. Tipp 3 wäre, gib diesem Gebet Raum in deinem Alltag. Nimm dir Zeit fürs Gebet, denn schon allein dadurch erweist du Gott die Ehre. Wenn Gebet nicht nur was ist, was so ein bisschen nebenher passiert oder nur in Notfällen oder vielleicht in Gewohnheit, sondern wirklich auch mal Zeit bekommt, dann ist es schon allein deshalb ein ehrfürchtiges Gebet, weil man Gott Zeit gibt. In einem engen Terminkalender trotzdem noch Gott unterzubringen, ist ihm die Ehre zu erweisen. Das macht mir gar nicht so leicht. Aber genau deshalb erweist man damit Gott die Ehre. Und ein letztes, oder vielleicht dazu noch, auch interessant, wir läuten mehrmals täglich die Glocken. Das hat man früher gemacht, dass sich die Bauern auf dem Feld erinnern können, aha, man hat kurz irgendwie die Geräte weggestellt und hat ein kurzes Gebet gesprochen, immer dann, wenn die Glocken geläutet haben. Auch das kann man sich mal wieder bewusst machen. Mitten im Alltag, während die Glockenläute einfach ein Gebet sprechen. Schon allein dadurch bekommt er Platz in unserem Alltag. Also vielleicht hilft auch sowas, um Gott das, ja, dem Gebet Raum zu geben. Und ein letzter vierter Tipp noch, bleib einfach dankbar dafür, dass Gott dein Gebet möchte und dass du das Recht hast, mit dem Herrn der Welt zu sprechen, ganz direkt, ohne Mittler, ohne irgendwelche besonderen Zeiten, Orte oder Vorbereitungen, die es dazu braucht. Gott will, dass du mit ihm sprichst. Wenn du dich daran erinnerst, dann wirst du auch die Ehrfurcht nicht aus dem Blick verlieren. Eins von den vieren, halt dir fest und nimm das mit in dein Gebet, vielleicht in der kommenden Woche. Und dieses Bewusstsein, dass du mit Ehrfurcht vor Gott trittst, dann kannst du ihm alles sagen. Wer mit Ehrfurcht ins Gebet geht, dessen Gebet wird ein ganz weites werden. Amen.